Willkommen zurück, meine Lieben. Was Bitcoin bringt, macht wieder Bulli Bursti Burggespräche. Und wir sind zurück, wo alles begonnen hat. Peter Kottosek, wir sind bei der Büchertapete.
Jawohl, die von unseren Zuschauern immer bewundert wird.
Bewundert und kritisiert, weil es sind tatsächlich keine echten Bücher auf der
Ja,
Büchertapete.
das ist eben das Wesen des Fake. Das ist ein sehr wichtiges Thema.
Wir gehen heute in dieser Folge einmal die 12 Stufen der Bitcoin-Adoption durch, wie Peter Kotosek sie vor mittlerweile ein bisschen mehr als 2 Jahren angekündigt hat, hier auf dem Kanal. Und wir wollen sehen, wo wir eigentlich stehen und
Ja.
was wir dazu zu sagen haben. Und ob wir vielleicht eine 13. und 14. Stufe hinzufügen müssen. Lieber Peter, darf ich gleich reinspringen?
Ja, klar.
Erste Stufe der Bitcoin-Adoption. Bitcoin wird verdächtigt, ein Werkzeug für illegale Finanztransaktionen zu sein.
Ja, das ist voll im Laufen und das wird auch nicht weggehen. Also ich glaube, dass das eine doch vielleicht ein bisschen abflauende, aber doch immer wiederkehrende Attitüde des Publikums sein, dass die Bitcoins nicht mögen. Es wird immer Menschen geben, die Bitcoin aus irgendeinem Grund nicht mögen und die werden sich sehr kritisch sein und da wird immer das ein zentraler Vorwurf sein. Der ist ja übrigens auch fürs normale Geld oder Fiat-Geld. Ist ja das auch. Wenn jemand viel Geld hat, wird er immer verdächtigt, es vielleicht auf unredliche Weise erworben zu haben.
Ich wundere mich immer, dass es überhaupt Kriminalität gegeben hat, bevor Bitcoin erfunden wurde.
Ja, so könnte man das verstehen. Aber es ist eben nicht umsonst dann ja in den 7 Todsünden ist ja der Neid eine der großen Todsünden. Und der ist ja meistens die Wurzel für diese Verdächtigungen. Aber hier habe ich ja was anderes gemeint. Da habe ich ja gemeint, institutionell organisierte Vorwürfe. Also die jemand bewusst erhebt, um den anderen sozusagen niederzumachen. Und das konnte man schon über längere Zeit bei Bitcoin beobachten.
Es ist ja auch nicht falsch. Also, es gab ja, Bitcoin hat eine große Rolle gespielt bei der berühmten Silk Road, die jetzt nicht ganz legal war. Die Dinge, die man dort gekauft hat, die dort gehandelt wurden. Ich habe auch erst vor kurzem einen Vortrag gehört von einem österreichischen Polizisten bei der Europol, der zuständig ist in Sachen Geldwäsche und der natürlich sagt, dass Bitcoin, Krypto, Stablecoins eine Rolle spielen. Natürlich spielen sie eine Rolle.
Ja, wenn man dann ein bisschen statistisch hineinschaut und schaut, wie viel Umsatz wird in allen diesen kriminellen Dingen mit Dollars gemacht, wird man immer drauf kommen, dass nach wie vor der Dollar die Hauptwährung in dieser Branche ist. Und ja, man kann immer alles zum Vorwurf erheben. Es ist nur so, man muss ja nicht mitspielen. Also diese Lust am Vorwerfen, das finde ich überhaupt, das ist momentan ein Zeitgeist, der mir überhaupt nicht gefällt.
Wo fällt dir das noch auf? Gibt es da?
Naja, im gesamten Leben, also wir waren früher eher bereit, aufeinander zuzugehen und etwas miteinander irgendwie herbeizuführen, auch wenn es manchmal nicht ganz angenehm ist. Während heute glaubt jeder, er muss um jeden Preis den anderen irgendwie heruntermachen. Und das ist, weiß ich, das ist eine Mode halt. Oder vielleicht vergeht die auch wieder. Oder ist es eine bleibende Veränderung der Massenpsyche? Also, das kann ich nicht beurteilen.
Aber machst du die anderen herunter? Weil ich bemühe mich, das nicht zu tun. Ich möchte jetzt nicht uns gegenseitig auf die Schultern klopfen, das ist auch unangenehm, aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt. Es gibt schon Menschen, die das nicht tun, möchte ich damit
Ja, ich
sagen.
mache zum Beispiel niemand herunter, ich mache mich bestenfalls über jemanden lustig. Der empfindet das natürlich auch als Runtermachung, aber ich mache es nicht, um ihn herunterzumachen, sondern meine Belustigung zu pflegen. Nicht? Weil ich bin ja ein Egozentriker, wie du weißt, und ich messe ja alles an mir. Und daher habe ich auch das Problem nicht. Das vielleicht auch das, weil mir immer irgendwie meine sogenannte Gelassenheit fast vorgehalten wird. Ich kann die Welt nicht so ernst nehmen.
Und nachdem du ja schon länger bei Bitcoin bist, hast du diese Sache mit den illegalen Finanztransaktionen schon länger miterlebt. Ich gehe davon aus, wie du richtig sagst, dass das bleiben wird und dass wir quasi eine Zweiteilung sehen werden, dass wir sagen, okay, ja, Bitcoin ist schon in Ordnung, du kannst Geld anlegen und so, aber wenn du es verwendest, um Transaktionen zu machen, bleibt das immer so ein
Ja,
bisschen
also
verdächtig.
ein Restwert wird bleiben, aber sozusagen die große Welle ist durch, würde ich sagen.
Zweite Stufe. Es wird politischer Druck auf alle Marktteilnehmer aufgebaut.
Ja, das ist jetzt gerade der Höhepunkt. Und lustigerweise, aber jetzt verteilt sich der Druck von den Befürwortern. Es gibt jetzt schon sehr mächtige Befürworter, die ja auch Druck machen, das soll man nicht vergessen. Weil, wenn ich ein Bitcoin-Gegner bin, empfinde ich natürlich auch die Positivisten ja auch als Druck. Und vielleicht ist das auch ein Geheimnis meines Lebens, dass ich gelernt habe, mich in andere Menschen hineinzudenken und deren Sicht der Dinge versuchen zu verstehen. Und dann geht man anders an Dinge heran. Wenn ich also versuche, den, der das behauptet, sozusagen, welche Motive könnte er haben? Und dann finde ich mir vermutlich Gefühle, wo ich sage, ja, eigentlich, wenn ich der wäre, würde ich auch so denken.
Gibt es da einen Trick? Also wie verdenkt man sich in andere Leute hinein? Wie erinnert man sich daran, das zu tun?
Das muss ich sagen, das kommt durchs Leben. Also, wenn man natürlich jetzt immer sich ab, sozusagen, wenn man sich selbst zu ernst nimmt, das ist einmal die Grundfrage nach meiner Auffassung, dann kann man das gar nicht. Weil, wenn man sich als den wichtigsten und ernstesten Menschen der Welt einstuft, dann müssen ja alle anderen minderwertiger sein. Und wenn ich dann draufkomme, der ist aber besser, wie rechtfertige ich mir selber die Minderwertigkeit, die ich jetzt in dieser Situation habe? Und dann beginne ich eben, wie ich immer sage, miselsüchtig zu werden und den anderen das in die Schuhe zu schieben. Und das habe ich irgendwo am Weg verloren. Ich war ja als Junge auch genauso wie alle anderen. Das ist vielleicht, da würde ich sagen, da muss man eben Alter und Reife auseinanderhalten. Ich halte mich da für etwas gereifter als andere Menschen.
Gibt es auch Ältere, die nicht so gereift sind und
Ja,
Jüngere, die dafür schon reifer
ich
sind?
bin umgeben von Alterskollegen, die ich als nicht sehr gereift einstufe.
Es fällt mir immer wieder auf, beispielsweise ganz akut, wenn es um politische Dinge geht, Twitter, was auch immer, dass ich habe den Eindruck, dass Leute, die mir meine Meinung zum Geigen drehen wollen, zum Vorwurf machen, die nehmen sich selbst zu ernst.
Ja,
Die
überhaupt. Ich finde, das ist die Schlüsselfrage. Wie ernst nehme ich mich? Und wie ernst nehme ich die Welt? Wenn ich sage, 100% nehme ich alles ernst, dann kann ich nur so werden. Das ist ja klar, ne? Weil dann bin ich das Zentrum der Weltwahrnehmung und ich beziehe alles auf mein Wertesystem. Dass ich dann aber den anderen unterstelle, obwohl der vielleicht völlig konträre Werte hat. Nicht? Also wenn ich dich nicht mag, und du mich nicht magst, können wir uns darauf einigen, wir mögen halt einander nicht. Da gibt es dann ganz bequeme, wir gehen einem so ein bisschen aus dem Weg oder machen unsere Geschäfte über Sekretariate. Ja, geht ja alles. Aber da muss erst einmal der Entschluss fassen, ich bin nicht das Wichtigste der Welt und die Welt ist auch nicht wirklich wichtig.
Und ganz lustig, was du gerade gesagt hast mit den Geschäften. Du hast, obwohl du quasi jetzt im Beispiel sagst, wir mögen uns nicht, machen wir trotzdem noch Geschäfte.
Ja, selbstverständlich. Ich mache fast nur Geschäfte mit Menschen, die ich nicht sonderlich mag.
Aber ich sage nur, jemand, der keine Geschäfte macht, dem quasi nur die Meinung immer wichtig ist, der sie kennt diese Perspektive nicht. Das ist so wie beim Trump, was wir auch besprochen haben, mit diesem Dealmaking, ne?
Ja.
Der politische Druck auf die Marktteilnehmer wird aufgebaut. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, da gab es dann Nowotny, noch österreichischer Nationalbankgouverneur war, wenn der ein Interview gegeben hat und gesagt hat, Bitcoin ist böse, Bitcoin mögen wir nicht, dann haben am nächsten Tag die Banken schon wieder Konten gekündigt von irgendjemandem, der irgendwas mit Bitcoin zu tun hat. Das ist, ich weiß nicht, ob das schon vorbei ist.
Na, das ist der politische Druck.
Genau.
Das ist er ja. Weil natürlich, wir Bitcoiner konzentrieren uns halt immer auf den politischen Druck der Gegner. Während den
Genau.
politischen Druck, den wir selbst auf die anderen vielleicht ausüben, weil wir ihnen immer unterstellen, sie seien ein bisschen doof, weil sie das nicht begreifen,
Ja.
ist ja auch ein Druck. Also genau das sehen wir ja. Das sehe ich an mir auch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich manchmal mit meiner Bitcoin herumgetue und furchtbar lästig bin. Aber mit dem muss jeder leben lernen. Wir sind eben nicht allein auf der Welt.
Ich glaube, dass der politische Druck pro Bitcoin jetzt wirklich anfängt aufzufallen. Wir haben das in Amerika gesehen, da ist es schon viel weiter gegangen. In Deutschland hat der FDP-Chef Christian Lindner noch verzweifelt versucht, irgendwie pro Bitcoin zu sein, um ein paar Wählerstimmen zu bekommen. Es hat nicht gereicht. Ja.
Ich würde auch noch ergänzen, jetzt wird der Druck als Druck auch identifiziert, während vorher hat man ja glaubt, das sei Sachargument. Also nicht die Aussage, Bitcoin ist böse, hat man glaubt, das ist eine Feststellung, die durch Beobachtungen erhärtet ist. Oder Bitcoin ist ein Umweltsünder.
Alle Experten sind sich einig, Bitcoin ist böse.
Das ist ein üblicher Trick der Medien, um irgendeine Expertenmeinung, die es vielleicht gar nicht gibt, in die Welt zu setzen, weil ja der Experte gar nicht namentlich genannt wird. Da müsste dann eine Liste wieder, da gibt es dann die berühmten Briefe, wo da 96 ExpertInnen unterschrieben haben und da 32 und dann wird gezählt und dann glaubt man, jetzt hat man die Wahrheit. Also die Wahrheitsfindung über Abstimmung macht ja nur eine einzige Wahrheit, das ist die sogenannte Konsensuswahrheit. Aber da müsste man sich mit Wahrheitstheorien etwas auseinandersetzen.
Ist aber, das kann ich dir sagen, als jemand, der auch selbst in der Zeitung geschrieben hat, sehr viel, der älteste Trick natürlich, dass man sagt, viele Experten meinen. Weißt du, was auch ein super Trick ist? Das kleine Wort umstritten.
Ja, ja.
Ist gut. Umstritten transportiert immer so, den mögen wir eigentlich nicht.
Ja, der und es ist auch noch nicht wirklich vorwerfbar beleidigend.
Genau.
Da kann also der Betroffene, wenn du mich jetzt als umstritten bezeichnest, muss er eigentlich einräumen, na ja, wenn du das so sagst, da spricht einiges dafür, es wird sicher einige Leute geben, die ich sogar kenne, die nicht meiner Meinung sind.
Genau, umstritten ist es...
Also ich würde sagen, dann bin ich permanent umstritten und stolz drauf.
Ja, das würdest du sagen. Aber die Signalwirkung in den Medien, wenn jemand sagt, ja, der umstrittene Unternehmer, der umstrittene dies, das, ja, die Signalwirkung ist, Vorsicht, den mögt man nicht wirklich, vielleicht tust du mit dem nicht spielen. So.
Ja, du bist richtig, da sind wir dann nämlich in der Sandkiste gelandet.
Da sind wir in der Sandkiste. Aber zum politischen Druck, was Bitcoin betrifft, gehört natürlich auch, dass es immer stärker zu einem realen wirtschaftlichen Faktor wird. Und das ist die vierte Stufe, die du bereits auch damals gesehen hast. Und damals hat ja auch Michael Saylor schon begonnen. Immer mehr Firmen nehmen Bitcoin in ihre Finanzreserven auf und verbuchen sie in den Bilanzen. Beispiel MicroStrategy, BQ Asset Management, das ist deine Firma. Aber es gibt jetzt zum Beispiel auch den, schaut auch Hugo ist da schon. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann, wir haben gerade einen Hundebesuch. Es gibt den Metaplanet in Japan.
Den GameStop gibt es.
GameStop, da. Rumble ist die YouTube-Alternative, die übrigens, wo ich schon alles angelegt habe, ich habe schon alle Kanäle dort angelegt, aber bis jetzt noch nicht die Energie gehabt, dort auch meine Videos zu bringen. Also es werden immer mehr, die sagen, na, Bitcoin, das gehört auf die Bilanz.
Ja, aber ich wollte jetzt generell zu allen Punkten, die wir bis jetzt gesagt haben, man kann überall feststellen, sie sind noch da, aber sie sind nicht mehr so relevant. Also sie sind nicht mehr so sorgenerregend aus der Sicht der Bitcoiner. Also
die
Bitcoiner beruhigen, da müsst ihr euch nicht mehr allzu sehr fürchten. Warum? Weil da zum Beispiel die Kräfte sich gegenseitig aufheben. Nicht, wenn einmal, so wie jetzt, dem sehr mächtige Politiker auch pro Bitcoin sind, während vorher konnte man ja sagen, dass 90% aller mächtigen Politiker gegen Bitcoin waren. Das kann man ja eigentlich bis vor 2 Jahren durchaus sagen.
Ja.
Und jetzt gleicht sich das aus. Also aus der Sicht des überzeugten Bitcoiners, die ich ja einnehme, da würde ich sagen, das hat sich mehr oder weniger erledigt.
Der politische Widerstand?
Ja.
Wie heißt in Europa?
Ist da.
In Europa?
Ja, bitte, du kennst meine Ansicht über Europa. Europa ist am absteigenden Ast, wenn es so weitermacht und wird eigentlich immer schrulliger und wird auch so eingestellt. Also, wenn ich mit Menschen rede, die nicht aus Europa sind, Ich sage, was ihr euch da immer so wichtig ja. macht, wer kümmert sich um Europa? Was macht es ja noch Wichtiges?
Aber es ist halt der Kontinent, auf dem wir leben, damit müssen wir umgehen. Beispielsweise, um zurückzukommen auch, MicroStrategy, Metaplanet, wo sind die europäischen Firmen, die großen europäischen?
Ich. Aber halt im sehr kleinen Maße. Aber auch das wieder, nachdem ich ja ein gerne Österreicher bin, um das einmal so auszudrücken, muss ich mir auch zur Kenntnis nehmen, dann bin ich auch ein gerne kleiner. Mhm. Würde ich ein Monegasse sein, wäre ich ein noch gerne noch kleinerer, vielleicht in Geldeinheiten ausgedrückt nicht, aber in Wichtigkeit meines Landes in Bezug auf alle anderen Länder eben wie man da schon berühmte, wie jetzt wieder dauernd über Militärmacht geredet, die haben nicht einmal ein Militär. Und leben aber alle recht gut.
Trotzdem ist die Frage, wo sind die großen europäischen Firmen, die Bitcoin auf die Bilanz nehmen, um sich vielleicht auch gegen diesen Abstieg irgendwo zu wehren?
Noch ja, aber die müssten kommen aus den großen europäischen Zentren.
Und tun dort, sie aber nicht.
Ja, aus welchen Gründen auch immer, aber ich würde da Berlin oder Paris kritisieren oder Frankfurt, wie reicht schon Wien, muss ich ehrlich sagen. Ist mühselig genug.
Gut, aber trotzdem können wir zusammenfassen, auch die vierte Stufe, immer mehr Firmen nehmen Bitcoin in die Reserven auf, das läuft ganz
läuft
klar.
Läuft auf vollen Touren, läuft das. Wird läuft. Immer stärker vermutlich auch. Ne?
Wird immer stärker.
Ja, weil man von einem sehr niederen Niveau ja beginnen, zahlenmäßig, nicht mengenmäßig, weil immerhin hat ja 500.000 Bitcoin sind ja schon beim Seller konzentriert.
Und die Arbeit vom Seller, die er gemacht hat, um das auch zu vermarkten und an die Menschen, also die ist schon ganz enorm.
Ja, der Seller hat natürlich einen sehr hohen Einfluss, also der hat mehr Einfluss als der Präsident, würde ich sagen. Also im Effekt.
Der hat sogar mehr Einfluss als wir, würdest du sagen, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Ein Wahnsinn.
Ja, aber wer hat schon weniger Einfluss als wir?
Fünfte Stufe. Jetzt wird's technisch. Das ist dein Lieblingsthema. Die Wirtschaftsprüfer lernen, mit diesen Bilanzposten umzugehen.
Ja,
was bedeutet denn das?
Da stelle ich also fest, dass die natürlich lernfähig sind und auch bereit sind, auf das Thema sich einzulassen. Weil vorher waren sie intellektuell selbstverständlich in der Lage, mir zu folgen, aber sie wollten eben nicht, weil sie glaubt haben, das schadet ihnen beruflich, weil sie dann irgendwie in eine Art Außenseiterposition geraten und das wollten sie nicht. Während jetzt merkt man eigentlich, dass sie sich eher fast schon entschuldigen, wenn sie das alles nicht wissen. Nicht? Also sie räumen dann schon ein, ja, da an dem müssen wir arbeiten. Also das ist heute für einen echten Fortschritt. Also diese Berufsgruppe muss ich eher positiv erwähnen. Aber mit zehn Beharren auf der alten Linie, wie es ja immer gibt.
Hat sich da auch positiv etwas entwickelt, seit wir diese Folge zum ersten Mal gemacht haben, vor 2 Jahren?
Ja, eindeutig. Also da hat sich sogar sehr viel entwickelt. Also es gibt schon sehr wenig, der überhaupt nicht mehr weiß, wie man das buchhalterisch und bilanzmäßig verarbeitet. Allerdings bei speziellen Fragen wird es dann wieder eng.
Gut, aber das ist ja bei allen Dingen
aber
so.
Aber das wird auch immer so bleiben, natürlich. Bei Spezialfragen wirst du immer sehr wenig Expertinnen finden. Und wenn es halt ein übliches Thema, wie bucht man es halt ein und so weiter, das ist ziemlich durch und ziemlich klar bereits.
Sechste Stufe. Erste Prozesse werden über Eigentumsstreitigkeiten durchgeführt.
Da sind wir noch nicht wirklich weit, weil also da wird noch herkömmlich gestritten. Also da wird der Bitcoin nicht anders behandelt wie jedes andere virtuelle Gut, also nicht körperliche Gut. Aber die besonderen Eigenschaften des Bitcoins, also wie diese berühmte Rubelfrage, die ich ja auch so gerne mich beschäftige, also die Frage, ist der Private Key verfügbar oder ist er wohl da, aber nicht verfügbar? Also diese Fragen sind in der Judikatur noch sehr wenig vorkommen, wenn man ein paar so skurrile Außenseiter wie unseren verehrten Craig einstuft, also der Prozesse dieser Art zu führen versucht, aber eigentlich nicht weiterkommt. Also dort sind wir noch nicht sehr weit.
Das mit dem Private Key, da bist du wahrscheinlich auch der Einzige, der sich darüber schon ernsthaft Gedanken gemacht
Ja, es
hat.
hat
Also der
auch zum
Einzige, den
Beispiel
ich
nach
kenne.
meinem Wissen noch nie wie eine explorative Klage gegen MicroStrategy eingereicht, um festzustellen, wie hat der seine Private Keys, wie macht er das genau? Ist mir nichts bekannt. Er geht auf diese Frage auch von sich aus nie ein.
Das stimmt auch für die anderen Player.
Also bin ich der Einzige, der da offen drüber redet, weil man ja dann auch die Peinlichkeit zugeben muss, dass man oft für manche Bitcoins eben keinen Key mehr hat. Wenn man einfach verschlampt hat oder kaputt gemacht hat oder was immer. Also da ist dann ein gewisses Maß an Einsicht von Selbstverursachung notwendig.
Und das ist dieses Ding, das du auch, wir haben ja auch unsere Folge gemacht, den 300 Bitcoin, die ihr in eurer Bilanz habt, in der BitCo, richtig, wo ihr den Key nicht mehr findet.
Ja, aber das zum Beispiel ist sogar ein gutes Beispiel für die Frage, die wir gerade jetzt als Punkt gehabt haben. Da haben wir jetzt kein Problem mehr mit den Wirtschaftstreuhändern. Da war nur die Frage der Bewertung, war sehr kompliziert. Jetzt haben wir uns auf einen Betrag heute halt geeinigt, der recht minabel ist und wo halt jeder dann nach seiner Lust und Laune das eher als Wahrscheinlichkeit des Wiederfindens einstuft oder als Wahrscheinlichkeit, dass diese EU-Taxonomie mit der retrospektiven Dekryption funktioniert, was ja auch noch keiner weiß. Und dann gibt es jetzt noch von mir eingeführt die Rekonstruktion, die ja anders ist als eine Dekryption. Da muss man dann eine eigene Folge vermutlich machen, aber da werden wir dann nicht sehr viel Publikum mehr haben, weil das sehr mathematisch sehr diffizil ist, dieser Unterschied.
Das genieße ich aber so in unserem Gespräch und an deiner Herangehensweise, die ich auch erst mit der Zeit gelernt habe, ist, dass du immer zuerst, so wie auch die Amerikaner vielleicht, du tust zuerst, stößt auf ein Problem, machst Experimente, bist wirklich involviert. Das heißt, du bist durch ein konkretes Problem aufmerksam geworden auf diese Frage mit dem Private Key und hast auch deswegen die Idee mit dieser Karte gehabt, die hier vor uns liegt, wo man ein
Da
Private
muss ich
Key.
fairerweise sagen, die Idee hatte ich nicht. Die hatte die Coinfinity, an der ich aber beteiligt bin und daher wusste, was die denken.
Die Idee mit der Karte, dass man sagt, okay, wir
Ja,
haben
also,
eine
ja, genau.
Karte, da wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ein Private Key generiert. Man muss allerdings, so wie bei allen anderen Wallet-Lösungen, ein gewisses Vertrauen auch
Ja,
entgegenbringen,
selbstverständlich, ja.
weil man eben nicht weiß, na, aber das ist eben auch der Trick. Niemand weiß diesen Private Key, der da drunter ist. Niemand, und wir sind uns auch nicht sicher, quasi, wann hat man, oder juristisch sind wir uns auch immer nicht sicher, wann hat man eigentlich die Bitcoin? Solange man die Karte in der Hand hat oder erst, wenn man das Siegel runtergezogen
Das
hat?
ist zum Beispiel einer dieser Punkte, der eben absolut noch unjudiziert ist.
Und ich meine, das ist.
Nicht? Ist jetzt das eine Sache oder eine Forderung?
Und genau das ist halt wirklich verrückt, weil ich meine, ich konsumiere auch Bitcoin-Content, dass es nicht mehr richtig gesund ist, aber ich wüsste jetzt niemanden, der sich über diese Dinge schon Gedanken gemacht hat. Und vor allem, die Gedanken sind so komplex und weitreichend, dass es Zeit braucht, bis sie setzen. Als
Ja,
du mir das
obwohl es
zum
ja
ersten
eigentlich eine ganz primitive Angelegenheit ist, weil jeder, der einen Rubel los in seinem Leben schon mal gemacht hat, und das sind sehr viele Menschen, weiß ja, das Ding, das ist ja sehr leicht zu verstehen, wie es funktioniert. Also die
Aber die
Funktionalität ist sehr
Konsequenz.
leicht, aber die juristische Einordnung, die ist hochkomplex, weil sie auch nicht nur rein juristisch klärbar ist, weil sie auch die Konsequenz im Geldsystem. Man müsste sich ja nur vorstellen, würde der Seller aus irgendeinem Anfall von Kontosekverehrung sagen, ich nehme alle meine 500.000 Bitcoin, gib sie auf diese eine Karte. Dann ist das sozusagen eine Frage von Weltgeltung in der Sekunde. Weil dann kann man sagen, wer hat jetzt diese Karte physisch in der Hand? Wer könnte jetzt rubbeln? Nicht? Ist das ein Berechtigter oder nur ein Fähiger?
Aber ist es da nicht fast schon verständlich, wenn solche Sachen möglich sind bei Bitcoin, dass es da Leute gibt, die aus der anderen Seite kommen, die sich sagen, die haben komplett den Verstand
verloren. Nein, weil das passiert bei Rennpferden seit hunderten Jahren. Also, dass der König A vom König, vom Scheich B, ein Rennpferd, das er sich ausgeliehen hat, irgendwie blöd behandelt und das Rennpferd verliert plötzlich die Siegfähigkeit. Oder bei einem Fußballer oder Tennisstar, der Millionen wert ist, der kann von einem Tag auf den anderen dadurch nullwertig sein. Und genau diese Werthaltigkeitsfrage, die zieht sich durch die ganze Juristerei von seit tausenden Jahren. Ist ein König seinen Staat wert, ja oder nein? Gehört ihm der? Obwohl er ihm vielleicht auf irgendeinem alten Dokument verbrieft wurde, dass das ganze Land der Krone gehört, so wie es in England noch immer eigentlich irgendwie als Rechtsgrundsatz da ist. Und man beweisen muss, dass die Krone dir dieses Recht am Land übergeben hat. Und bei uns ja auch, wer hat dir das Recht gegeben, dass dein Haus dir gehört? Hast du dir's genommen? Das haben wir im Völkerrecht ja ununterbrochen. Wem gehört jetzt diese Ostukraine wirklich? Und wer hat Recht? Da kann man jetzt sagen, du bist der Böse. Und der andere sagt, nein, du bist der Böse. Und wer entscheidet das jetzt? Die können sich nur einigen.
Wie wir schon, glaube ich, in der Folge auch erwähnt hatten, das ist so etwas, was bei mir gesetzt ist, dieses Denken gut und böse.
Ja.
Das machen wirklich nur wir. Also, und vor allem, das machen nur Leute, die mit der praktischen Umsetzung dieser Fragen gar nicht beschäftigt.
Das gewöhnst du, wenn du so lang wie im Geschäft bist, gewöhnst du ab, weißt du, hast ja dann im ganzen Leben tausende Fälle, wo immer zwei Leute irgendwie, weil du ja auch immer dann ein bisschen Richterfunktion hast. Also ich bin ja gewohnt, dass immer, wenn zwei Leute vor mir sitzen, jeder sagt, der andere ist böse.
Wir machen das.
Und dann sage ich, ja, dann einigt sich halt, Leute.
Wir machen das in der Bitcoin-Szene, kommt das auch immer wieder vor, ich besitze mir selber, dass der Vorwurf kommt, ja, aber du bist ja kein richtiger Bitcoiner, weil du hast irgendwas gemacht oder irgendwas gesagt.
Aber das Schöne am Bitcoin ist, dass die mathematische Grundlage außer Streit steht. Für jeden, der ein bisschen Mathematik weiß,
genau,
kann sagen, die Zahlen sind die Zahlen. Das ist eine Triangulation von drei Zahlen und da fährt der Zug einfach drüber. Und da kannst du machen, was du willst. Das hat außer Streit zu sein, außer du leugnest überhaupt alles. Du kannst ja auch für jedermanns Recht oder jeder Frau Recht zu sagen, ich verweigere mich, die ganze Welt anzuerkennen. Dann bist du Solipsist und kommst in die Klapsmühle.
Und das ist für mich so wahnsinnig kraftvoll bei Bitcoin, dass du quasi etwas hast, das du nachüberprüfen kannst.
Ja? Wir haben Bitcoin eine feste Basis.
Genau. Bitcoin ist per Definition wahr. Quasi Bitcoin lässt sich überprüfen als richtig.
Ist axiomatisch, würde ich
sagen. Und das bedeutet auch, dass du kannst, dass sozusagen alles rundherum, was ist ein richtiger Bitcoiner, was ist ein falscher Bitcoiner, das sind Meinungen, die am Ende des Tages keine Relevanz haben, was Bitcoin betrifft. Bitcoin weiß ja gar nicht, dass wir existieren. Bitcoin weiß nur, dass Bitcoin existiert.
Das ist auch wurscht.
Ja.
Da sage ich ja, man soll denn die andere Sache immer zu ernst nehmen.
Genau, deswegen, mir tut das wahnsinnig, also gerade im deutschsprachigen Raum, wo wir uns oft ein bisschen zu ernst nehmen, passiert dieses, ja, aber die Bitcoiner, die Szene, die Community, da sage ich mir, Leute, die Community besteht aus ein paar lauten Leuten, die auf Twitter viel Zeit verbringen und das ist eine Sprache von 170, eine Community von 200, ja, die ist groß und wichtig, aber das sind nicht, quote unquote, die Bitcoiner. Das sind einfach nur die sich damit intensiver beschäftigen als alle anderen, aber das macht sie nicht wichtiger.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung.
Ich musste es loswerden, weil ich glaube, dass wir uns nicht, wie gesagt, das ist, ja. Aber du hast es auch schon angekündigt, jetzt kommen wir zurück zu unserer siebten Stufe. Eine Judikatur entwickelt sich, das Thema sickert in die juristische Fachliteratur. Das klingt natürlich wahnsinnig langweilig.
Ja, aber es beginnt und es baut sich sozusagen ein Regelwerk oder ein Interpretationsspielraumwerk auf, das nennt man Judikatur, weil das halt auf Urteilen basiert, die stattgefunden haben, oder auf Rechtsmeinungen, die in Prozessen öffentlich ausgetragen wurden, oder auch von gesetzlichen Regelungen, die halt, und da spielt ja immer diese sogenannte Taxonomie-Rolle, dass man klarstellt, was man unter einem bestimmten Begriff zu verstehen hat, vorzugsweise. Ganz kann man es ja nie abgrenzen.
Ist dann zum Beispiel die Mika-Richtlinie, ist
das
etwas?
Das sind bürokratisch drüber gestülpte Versuche, eine von oben verordnete Welt sich durchzusetzen.
Aber das ist doch Taxonomie.
Ja, natürlich macht man das mittels Taxonomie, aber das ist kein gewachsenes Recht. Ein gewachsenes Recht zeichnet sich ja dadurch aus, dass es durch viele Versuche und Irrtümer, nicht, es gibt ja diese zwei Rechtsgrundsatzkonstrukte, Gesetzesrecht, also wo irgendein Gesetzgeber sich was ausdenkt, kann der größte Blödsinn sein, dann wird es von oben her durchgesetzt. Das ist das typische von oben herunter regieren.
Auch das europäische Modell.
Ja, wir haben fast eine monarchistische Vorstellung scheinbar in Europa. Darum fühlen sich wahrscheinlich Adelige sehr wohl in Europa. Aber wir haben kein, so wie im angelsächsischen Raum, kein gewachsenes Recht. Vor allem in Amerika ist das so, nicht? Da wurden ja, die haben ja alles verleugnet, die haben das Urvolk weggeräumt, die haben die Adeligen, die sie hingeschickt haben, weggeräumt. Die haben alles einmal weggeräumt und haben sich dann selbst ein auf Basis ihrer heiligen Verfassung aufbauendes Case Law nennt man das, also durch Fälle, durch praktisch auch abgearbeitete Fälle erworbenes Wissen aufgebaut, juristisches. Und das setzt sich ja weltweit eh schon durch ziemlich, aber es wird immer, gibt immer dann diese bürokratische Gegenmeinung, man muss von oben das verordnen. Und Mika ist eine Verordnung von oben, von Leuten, die gar nicht wissen, was sie da verordnen.
Achte Stufe ist eine ganz, ganz wichtige und ganz, ganz aktuelle Stufe, die wahrscheinlich noch gar keine echte Relevanz hatte, als wir das zum ersten Mal besprochen haben. Immer mehr hoheitliche Instanzen lernen, mit dieser Frage umzugehen.
Das ist genau, was man jetzt wirklich gut beobachten kann. Da gibt es also fast in allen Regierungen dieser Erde bereits Menschen, die sozusagen Bitcoin infiziert sind, dieses Werkzeug als im Finanzwesen als sehr gescheites Werkzeug einstufen, aus welchen Motiven auch immer, und ihren politischen Einfluss aufbauen. Da gibt's welche, die wurden halt schon wieder Präsident von Amerika gewählt und dann überzeugt von seiner Umgebung, ja, kümmert die um die Frage auch. Und er sagt, ja, eigentlich, wenn man das so sagt, ja, springt sozusagen auf den Zug auf. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sozusagen der Präsident Trump ein in der Wolle gefärbter Ur-Bitcoinler sei.
Nein. Ich glaube, das lässt sich
sagen.
Es kann
sein, dass seine Kids das sagen, und der hat ja noch halt ausnahmsweise einmal zugehört, wie Väter ja manchmal tun. Oder er hat von seinen Beratern das einmal angenommen und dann hat er darüber nachgedacht und hat gesagt, ja, das ist sehr brauchbar, das mache ich mir zunutze. Das ist ja eine recht vernünftige kaufmännische Zugangsweise. Jetzt gibt's aber dann noch diese sozusagen in eher gläubigen Gesellschaften, dass da irgendein Guru von oben das halt zu verkünden hat. Und auf die warten die halt noch. Und da gibt's, das ist im Flusse, würde ich sagen.
Wird es dann irgendwann einmal so weit sein, dass Bitcoin so integriert ist in unseren Alltag und in unsere staatliche auch Herangehensweise, dass es schon wieder langweilig ist. Ne?
Ja, das wird vermutlich, also wenn es erfolgreich ist, wird es genauso sein, dass das dann wieder ins Unterbewusstsein verschiebt. Genau wie die Mathematik ja auch. Die wurde teilweise schon vor 1000 Jahren oft schon entwickelt, diese Kernsätze. Die rennen uns sozusagen ununterbrochen über den Weg. Alle diese zahlentheoretischen Grundlagen, die verwenden wir ganz locker, aber keiner denkt eigentlich darüber, auch einschließlich mir selbst. Ich habe mein halbes Leben über das noch nie nachgedacht, erst die letzten 20, 30 Jahren. hat mich das zu interessieren begonnen, wieso ist das so? Ne?
Gut, aber der Weg bis dorthin, bis Bitcoin langweilig ist,
da spielt Bitcoin sogar eine Rolle, weil Bitcoin hat mich ja gezwungen, mich näher mit Zahlentheorie auseinanderzusetzen.
Trotzdem ist der Weg noch lange, bis Bitcoin langweilig ist. Ich sage das nur für alle, die zum Beispiel einen Bitcoin-Podcast betreiben.
Ja, das ist beruhigen. Außerdem wird es wirklich langweilig wird's nie. Aber wir, wenn wir sowas sagen, meinen ja wir auch unterschwellig, und da sind wir schon wieder, nicht jeder hat ja dann einen Hintergrund, den er sich denkt. Wir meinen damit, dass sehr viele Menschen es langweilig finden. Jetzt finden sie ja auch viele Menschen langweilig, weil sie noch gar nicht wissen, dass das überhaupt gibt.
Genau. Ja? Wir haben schon auch die Neigung, so auf Bitcoin fokussiert zu sein, dass wir gar nicht mitbekommen, wie vielen Leuten das eigentlich immer noch völlig wurscht ist.
Dafür finden wir ja auch manche Fragen, die für Leute interessant sind, finden wir schon für langweilig, weil wir schon 100-mal beantwortet haben.
Woher kommt die Inflation?
Oder ist eben... Kann auch Bitcoin inflationär sein? Ja, wenn ich in Dollars denke.
Also der Preis kann steigen.
Ja.
Das kann teurer werden.
Aber eben, da sind wir ja wieder bei der Taxonomie des Wortes Inflation.
Und wir sind auch gleich bei der 9. Stufe, lieber Peter, denn die 9. Stufe ist tatsächlich eine anerkannte Taxonomie, wird entwickelt.
Ja, und da kämpfen wir gerade.
Taxonomie ist quasi eine Definition, was hinter welchem Wort steckt. Ja,
der Rupert Riedl hat das eigentlich irgendwie landschaftlich ausgedrückt. Er hat gesagt, ein Begriff ist wie ein Berg. Da kann man jetzt drüber streiten, wo hört der Berg auf. Man weiß eindeutig, die gipfelnahen Zonen, die kann man relativ gut, da sind sich alle einig, ja, dort ist der Gipfel. Wenn man aber dann an den Rand des Berges geht, Richtung Tal, wird es dann etliche schon geben, die sagen, na, das gehört nicht mehr zum Berg, das gehört schon zum Tal. Nicht? Oder das gehört schon zum nächsten Tal oder zum nächsten Berg. Also das ist eben, weil ja Begriffe nie klar abgrenzbar sind. Das ist von der Logik her, und jede Fauler weiß ja das, wenn man sogenannte Wahrheitstabellen für Begriffe, die der Kunde unbedingt drinnen haben will in seinem Programm, machen will, dann fängt immer die Streiterei aus, wo hört die Definition auf. Und da gibt es dann Auslegungsprobleme, Betrachtungsprobleme und so weiter. Also das begleitet uns Menschen, seit es Sprache gibt. Das wird auch nicht sich ändern. Aber was da damit gemeint ist, dass eine sozusagen juristisch, kaufmännisch, machtpolitisch anerkannte Definitorik ist. So wie man halt sagt, ja, eine Großmacht wie Amerika, da stellen wir uns alle irgendwas darunter vor. Ne?
Wie wichtig die Definitorik der Begrifflichkeiten ist, haben wir zum Beispiel festgestellt, als die EU versucht hat, unsere Wallets als unhosted Wallets zu bezeichnen.
Da hast du ein gutes Beispiel, entschuldige, dass ich da schon wieder ins Wort falle, weil ich da kritisiert werde, aber in dem Fall meine ich, dass es sehr wichtig sei. Die EU hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, Definitoriken einfach zu erfinden und uns dann aufzudrücken. Und die hat dann mit der Sache sehr wenig oft zu tun. Mhm. Und dort liegt eigentlich immer das Problem.
Das erzeugt dann Friktion, das erzeugt Bürokratie. Und ich glaube, bei der Unhosted Wallet, da haben die Leute gemerkt, die Bitcoiner haben gemerkt, da seid ihr wahnsinnig. Das ist maximal eine Self-Hosted Wallet, was ja auch im Wort viel mehr Positives mitschwingt. Weil ich glaube, bei der Taxonomie gehört auch ein bisschen dazu, quasi das Gefühl, das bei einem Begriff mitschwingt, fast schon.
Ja, genau.
Jetzt kommen wir zu einem wirklich spannenden Punkt. Der ist noch nicht weit. 10. Stufe. Banken nehmen Bitcoin in ihre Aktiva auf.
Ja, das ist...
Erste Frage, lieber Peter, damit wir es erklären. Was sind eigentlich Aktiva?
Naja, was in der Bankbilanz, also unter Aktiva verbucht ist.
Nicht? Ja, aber was ist der Unterschied zwischen Aktiva und Passiva? Erklär es uns nur kurz.
Also, Aktiva ist etwas, das ich zu Geld machen kann. Mhm. Und Passiva sind das Geld, das ich für die Aktiva brauche. Einfach gesprochen. Ich hoffe, es war jetzt
einigermaßen. Nein, das war noch nicht einfach.
Okay. Ja, man stellt sich ja eine Bilanz immer wie eine Waage vor, mhm. nicht? Und da sagt man, okay, da ist die Ware und da sind die Gewichte. Mhm. Nicht? Und die Gewichte, das sind die Einheitsdinger, die man da hinauf, die können ja kleine Kugeln sein zum Beispiel, alle gleich groß, und dann weißt du, wie viele Kugeln du auf diese Waage, bis das sie ausgeglichen ist, dass dieses Gut oder diese Ware oder das, was ich halt.
Und das sind die Aktiva?
Das sind da die Aktiva und das sind die Passiva.
Passiva müssen ja ausgleichen.
Ja, und die Kugeln müssen irgendwo herkommen, und darum steht immer in der Bilanz, woher sind die Kugeln? Die Kickerlinge oder die Schillinge oder die Euros. Nicht? Also das sind dann die du auf das Waage gibst. Und erst wenn die Waage ausgeglichen ist, dann ist die Bilanz in Ordnung und alle Kaufleute sagen, gut, wir sind uns einig, schön mit dir Geschäfte gemacht haben, du nimmst deine Kugel und ich nehme die Ware oder vice versa.
Warum ist das so wichtig, dass man diese Bilanz hat und nicht einfach sagt, hier...
Weil eben die Kaufmannschaft auf der Annahme beruht, dass man friedlich und freundlich miteinander Geschäfte macht. Das ist der Unterschied zwischen Machtpolitik oder staatlicher Anordnungspolitik. In der staatlichen Anordnungspolitik gibt's ein Gefälle. Das kann sehr steil sein, kann auch sehr in moderaten, liberaleren Gesellschaften, dann ist das immer auch ausgewogen, wie man so schön sagt. Aber es kann natürlich eine Befehlswirtschaft sehr steil sein. Nicht? Also der Kommunismus, der sagt, da gibt's den Generalsekretär, der entscheidet, ob du weiterleben darfst oder nicht, oder ob du wohnen darfst oder nicht. Und der wacht über die Gleichheit, ist aber selbst natürlich völlig ungleich. Es ist irgendeine logische, das wird sich nie auflösen, dass die diese Logik nie begreifen werden. Dass wenn ich Funktionäre sehr mächtig mache, ist das so wie der Adel. Ganz genau.
Ja,
das,
ja, na, logisch.
Nein, das aber ist das haben es noch nicht geschnallt, die Herrschaften. Also das wird nie aus den Menschen ausgerottet sein, weil komischerweise Menschen sich manchen Typen gerne unterwerfen. Zumindest am Anfang. Ja. Meistens lernen sie dann über längere Zeit, dass sie den nicht mehr mögen, aber dann kriegen sie ihn nicht mehr weg. Aber das ist ja genau, und dieses, wie kriegt man Mächtige weg, das wäre ja das Wesen der Demokratie. Nur haben wir ja jetzt gerade gelernt oder lernen gerade, dass das auch nicht ganz einfach ist, wenn der eben auf seinem Sessel kleben bleiben will, weil er die Macht so liebt.
Zurück zu den Aktiva und den Passiva, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man das versteht. Darum geht es ja jetzt gerade, das ist jetzt die ganz große Debatte. Und wie stark, bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, wie stark die Bitcoin in der Aktiva auf der Passivseite besichert sein müssen durch in Wahrheit Fiat Money, hängt auch wieder von der Regulatorik ab. Also das heißt, wenn die Banken sagen, wenn Basel was auch immer sagt, ihr müsst Bitcoin, aber dafür müsst ihr das in der dreifachen Menge dann auf der anderen Seite der Bilanz halten, dann sind Bitcoin nicht sehr attraktiv. Habe ich das richtig oder bin ich da falsch?
Man kann ja eine Waage zinken. Ja. Ne? Du könntest eine Waage machen, wo schon die Waageschalen so unterschiedlich schwer sind, dass du da immer mehr drauf geben musst als da, damit die Waage im Gleichgewicht ist. Das ändert aber nichts an der Grundidee des Gleichgewichtes. Und das Gleichgewicht ist eben, sagen wir dann, die Austrians, der Markt. Meinen aber damit die Summe der Menschen, die am Markt teilnehmen. Das ist meine übliche Rederei, da ich sage, es gibt keinen Markt, es gibt nur Market Maker, das sind Menschen.
Ja.
Nicht, weil alles, was kaufmännisch ist oder geldlich ist, ist Menschenwerk. Da sollten wir uns endlich einmal dran gewöhnen. Das ist nicht Physik, das ist nicht Chemie, das ist nicht Natur, haben wir Menschen konstruiert, ja, in unseren Köpfen. Und daher ist das ja das schlagendste Argument für mich, dass Bitcoin sozusagen da der Gipfel der Entwicklung sein muss,
ja,
weil das ist das logischste aller logischen Geldsysteme. Alle anderen sind irgendwie vermenschelt.
Und das ist dann auch das, wo dann die Gegner von Bitcoin sagen, ja, es hat ja nur einen Wert, solange du jemanden findest, der ihm auch einen Wert zu Dings, dass sie quasi genau das, was du gerade beschreibst, als Gegenargument verwenden, weil sie nicht checken, dass das genau da ist, wie Geld entsteht.
Ja, na, vor allem ist das auch dieser Grundsatz, dass sozusagen stringente, harte Logik mögen Menschen nicht. Wir mögen weiche Logiken, die verhandelbar sind, die beschummelbar sind. Und Maschinen mögen harte Logik. Und das ist genau, vor allem die digitalen Maschinen, die analogen nicht. Aber die digitalen Maschinen mögen harte Logik. Da gibt es eben ein eindeutiges Ja oder ein eindeutiges Nein. Und da ist der Gipfel eigentlich der Bitcoin mit Bezug auf alles, was kaufmännisch in dieser Welt läuft. Und das ist eben das, wo ich dann immer sage, Bitcoin ist das ultimative Eichsystem für Geldwertiges. Und das ist das, da sind wir am wenigsten weit fortgeschritten in dieser Erkenntnis.
Ich glaube, die Einzigen, die das verstanden haben, sind dann wieder die berühmten Bitcoiner, die durch die Beschäftigung mit Bitcoin als Werteinheit anfangen, quasi ihre Hirnströme anders umzuleiten und anfangen, in Bitcoin
und zu denken. Und ihr Leben sogar zu verändern. Es gibt, wir kennen ja alle diese Leute, diese Urhodler sogar, der sagt, ich habe das als meine Reserve, ich gebe vorher nach diesem Gresham-Prinzip, ich gebe alle anderen Währungen für meinen Konsum weg und wenn ich einmal nichts mehr habe, dann greife ich erst zum Bitcoin. Das ist sozusagen, dann nehme ich erst die Grundlage meiner Existenzabsicherung in die Hand. Vorher gebe ich alles andere, was ich so an Fiat-Währungen ja so hereingekriegt habe. Ne?
Aber wenn Bitcoin
und so daher glaube ich ja auch nicht an diese Mehr, dass der Bitcoin das bevorzugte Zahlungsmittel je sein wird. Also der wird immer einen Schwerpunkt auf dem Reservegedanken haben. Das ist meine Überzeugung. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren,
aber jetzt sehe ich
das nicht.
Ist es nicht rein theoretisch vorstellbar, dass er einfach beides abdeckt?
Weil natürlich kann man es verwenden. Du kannst ja auch aber da brauchst du auf der anderen Seite jemanden, der es auch tut, oder von oben eine Anordnung, dass das tun musst. Nicht? Also in Ländern, wo das sozusagen der Legal Tender ist, gleichwertig wie der andere, wird trotzdem überwiegend dann mit der schlechteren Währung gezahlt werden. Aber das glaube ich ja nicht, weil ich glaube ja, dass die Fiat-Währung von den Staaten bewusst so konstruiert ist, dass sie eben inflationierbar ist.
Ja, natürlich, das ist ja nichts Neues.
Ja, eh nicht. Aber ich sage das jetzt nicht, weil ich das durch historische, so wie du gern Ableitungen herbeiführst, weil es der gesagt hat, und das wurde schon wissenschaftlich so, sondern ich sage das aus meiner persönlichen Beobachtung. Das wird nicht gehen. Also es wird immer der Staat, alle Staaten dieser Erde und wie auch immer ihre Gesellschaftsform sein wird, die werden sich nie darauf einlassen, sozusagen, die lassen sich ja auch auf den Meter nie ein. Sie sagen ja immer dann, ich sag dir aber, wofür du den Meter verwenden darfst. Nicht? Und nicht, am Meter selber kann er ja nichts tun. Das ist ja bei jeder Eiche nicht. An der selbst kannst du ja am wenigsten tun, aber du kannst natürlich sagen, oder Incentives konstruieren, dass man eben die weichere Sache mehr verwendet. Und in der Praxis ist das ja auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Also ich fühle mich zum Beispiel wohl, dass ich in Euros alle meine täglichen Bezahlungen mache, teilweise in Bargeld oder nicht bar, aber meine Bitcoins halte ich mir so lange in Reserve, in der Hoffnung, dass ich sie mein ganzes Leben nie brauchen werde. Weil das gibt mir das Gefühl der Sicherheit, da sind wir dann wieder bei der Fluchtfähigkeit des Bitcoins, mit dem kann ich nur am ersten abhauen, das kann ich mir alles nicht mitnehmen. Mhm.
Die Burg steht.
Die hat auch früher wem anderen gehört und wird bald wieder wem anderen gehören. Nicht vorhin in diesen Zeiträumen, wo ich da zu denken habe, bin ich ja nur eine ganz winzige Zeiteinheit. Ne?
Jetzt haben wir das so schönen Abschluss gemacht und haben aber noch zwei Punkte.
Bitte. Okay, dann bring sie bitte vor.
Und der elfte Punkt ist einer Punkt, der dir wichtig ist, der aber ein Punkt ist, der meines Erachtens von niemandem anderen in der gesamten Bitcoin-Welt jemals auch nur thematisiert wurde. Dormant Accounts werden auf juristischem Wege eigentumsrechtlich zugewiesen. Wir haben dazu eine eigene Folge gemacht. Es ist aber ein Thema, das wir eigentlich immer wieder besprechen müssen, weil das eines deiner Steckenpferde. Und gleichzeitig verstehen es viele noch immer nicht.
Es gibt immer mehr Fälle, wo es tatsächlich ernsthafte Bemühungen dieser Art gibt. Das sind also diese ganzen sogenannten Beschläge. Man sagt dann üblicherweise, weil das die übliche Bezeichnung ist, Beschlagnahmung.
Aber solange ich...
Aber es sagt ja niemand, was genau beschlagnahmt wurde.
Ob man den Private Key überhaupt hat, quasi. Das ist das, was du also darf ich es mal versuchen zusammenfassen? Ja. Du sagst, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Bitcoin in eine Bilanz zu nehmen, Bitcoin über quasi sich verfügbar zu machen. Möglichkeit eins ist, ich habe den Private Key zur Verfügung, darunter, der ist bei mir, ich kann die Bitcoin auf der Blockchain bewegen. Möglichkeit zwei ist, ich sage, aufgrund eines juristischen Aktes, aufgrund einer Gerichtsbeschluss oder eines hoheitlichen Aktes, sage, diese Bitcoin auf dieser Adresse gehören mir, ich habe darüber die Verfügung. Es kann schon sein, dass jemand anderer auch den Private Key hat, aber wenn ich zum Beispiel der amerikanische Staat bin und habe diese Bitcoin beschlagnahmt von einem Verbrecher, dann wird dieser Verbrecher gut daran tun, nicht zu versuchen, die zu bewegen, beziehungsweise ich habe sie vielleicht selber schon bewegt, aber weiß auch nicht mehr, ob nicht jemand anderer. Also das ist dann quasi, es gibt einen zweiten Ledger quasi, in dem steht dann drinnen, dem gehört die Adresse und dem gehört die Adresse.
Genau, das so ungefähr? Genau so läuft's. Ganz genau so läuft. Aber das kann man ganz einfach auch, nicht zum Beispiel, was passiert in einem sehr grausamen, autoritären Staat, wenn jemand etwas hat und der Staat will ihm das wegnehmen, aber der sagt nicht, wo das ist. Das ist eine klassische, also eine Situation, die schon im Altertum, der wird dann eingesperrt, von mir sogar gefoltert und was Gott was. Und man versucht endlich aus dem herauszugehen, ja, aber wo hast du dein Gold vergraben? Und der ruckt halt nicht raus. Dann hat der Staat zwar tatsächlich über alle seiner Macht postuliert, das Gold gehört mir, aber der sagt mir nicht, wo es vergraben ist. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich muss den so lange quälen, bis er es ausspuckt, den Ort. Oder ich gehe dann mit irgendwelchen Geräten über den sein ganzes Gelände, wo der je in seinem Leben gewesen ist, um zu messen, ob da nicht irgendwo Gold vergraben ist. Das kann ich auch. Das ist aber sehr aufwendig. Und da tut mit schöner Regelmäßigkeit dieser böse Staat dann den lieber quälen.
Oder ich schreibe einfach auf einen Zettel, dass...
Aber für den Dritten, und da sind wir jetzt, das ist jetzt einmal das Verhältnis zwischen dem, der den Schlüssel haben könnte und der ihn möchte. Das ist einmal eine sozusagen Schicht der Dinge. Dann gibt es aber die zweite, wenn jetzt dieser Staat mit jemandem anderen, also der Herr Präsident, seinem Nachfolger, der auch noch grausamer von mir aus ist, das übergeben wird. Dann wird der sagen, ja, gib mir erst das, dann entscheide ich, jetzt quäle ich dich, weil du hast ihn ja schon, den Schlüssel, oder ich quäle noch den Urheber oder der doch das weiß. Also da geht es dann um die, wer darf die Quelle quälen? Das ist ein schönes Wort, Quelle quälen. Aber das ist, man darf das alles ernst, nicht wirklich so ernst nehmen, weil es ja nicht unbedingt passieren sollte, aber... Es kann passieren. Und das ist da, und drum ist das, das ist ja das, was mich an dem so fasziniert. Da ist das alles auf einem Ding zusammen. Da gibt's diese Frage dann nicht. Da geht's jetzt nur die Frage, wer darf jetzt da rubbeln? Und das, trotzdem könnte ich das meinem Staate wieder passieren, vermutlich. Also wenn ich einmal weg bin, werden alle meine Rechtsnachfolger, wie immer, die geartet sind, Steuerbehörde, ich habe ja Kinder, habe ich Gott sei Dank keine, also die spielen nicht mit, aber sonst kann ja jeder dann das für sich beanspruchen. Aber er kann es nicht verwerten, gut, es sei denn, ein anderer sagt, der Schlüssel ist mir eigentlich auch wurscht, ich will auch nur das Recht haben, weil ich werde es ja auch nie in Anspruch nehmen.
Das bringt uns zu einem Punkt.
Also das machen die Leute, bitte, das haben wir gerade live, wollte ich nur erklären. Da, wenn diese Doge-Leute, weißt du, wer das, dieses, ja, da vom
Department of Governmental Efficiency.
So, und wenn die jetzt wirklich hinuntergehen in die Keller da von Fort Knox und tatsächlich feststellen, da fehlen, oder sie könnten theoretisch auch feststellen, ja, das sind viel mehr Goldbahn, als wir gerechnet haben. Ja, was ist denn dann mit denen? Da müsste genau dasselbe Verfahren sein. Da ändert sich am Goldbahn selber gar nichts.
Es ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass quasi der Staat sagt, wir haben so und so viel Gold. Wo das genau ist, ist ein Staatsgeheimnis. Es gibt 1000 Verschwörungstheorien, dass das Gold längst weg ist. Es gibt Filme, dass das Gold gestohlen wurde. Es gibt die Theorie, dass es verliehen wurde, dass es in Wahrheit nur aus Wolfram besteht. Alles wurscht. Solange der Staat sagt, naja, was willst du von mir? Es steht auf einem Zettel, dass ich 8000 Tonnen habe und ich habe auch nicht vor, die 8000 Tonnen zu bewegen.
Ganz genau dasselbe kann er machen. Der kann sagen, diese Adresse schreibe ich jetzt in meine Bilanz. Dann kannst du sagen, das glaube ich da nicht. Sagt er, das ist mir wurscht, weil ich brauche das ja nicht beweisen. Du hast nicht das Recht, diese Frage an mich zu stellen.
Haben wir, und das kommt schon zur 12. Stufe, die Noten, 12. Stufe, letzte Stufe, die Notenbanken nehmen Bitcoin offiziell in ihren bilanziellen Deckungsstock. Das heißt, die Frage, wie sie das machen, deckt sich auch ein bisschen mit der 11., weil wir es noch nicht wissen. Ist da auch es unsere Aufgabe als diejenigen, die quasi Bitcoin in seiner reinsten Form zu schätzen wissen, da auch, so wie wir es am Anfang besprochen haben, auch politischen Druck aufzubauen, dass die Taxonomie des Staates sich anpasst an die Public-Private-Key-Cryptography, die wir bei Bitcoin nutzen?
Ja, ich bezweifle, dass wir diese Macht haben. Wir haben bestenfalls einen aufklärerischen Einfluss. Wir sind so wie die Aufklärer-Philosophen in der Aufklärung, die gegen die allmächtige Kirche angekämpft haben. Die haben ja auch null Macht gehabt. Die haben nur die Macht des Wortes und des Argumentes gehabt.
Aber das lief ganz gut.
Natürlich, weil dann irgendwann doch die Mehrheit der Menschen wach geworden ist. Das ist ja auch eine Erweckungsfrage, genau, sozusagen. Jetzt sind sie es aber nicht. Und jetzt können Machtträger mit solchen Tricks durchkommen. Jetzt kommt aber wer und sagt, ich will jetzt wirklich da hinuntergehen in den Keller und will dort wirklich zählen und wägen und messen. Und dann sagt er, das dürft ihr doch nicht. Und solange das der Common Sense ist, wir werden uns dieser Frage nicht ernsthaft widmen, und das sehe ich nicht, solange dein Argument, der Kotasek, der redet immer von dem, aber eigentlich horcht ihm eh niemand zu. Ja, okay, damit bleibe ich allein, aber das ändert ja nichts, dass ich überzeugt bin, dass das so ist.
Was sollten nicht wir als Bitcoin,
tun wir ja gerade,
sollten nicht wir auch mehr Glaubwürdigkeit haben in dieser Frage als ein Ökonom oder ein Gouverneur einer Notenbank, die jahrelang gesagt haben, Bitcoin ist ein Blödsinn, und dann sagen, ah, wir haben uns das anders überlegt, wir nehmen Bitcoin jetzt doch auf, aber wir machen es auf unsere Art. Da kann man schon, da wird man, ich bin da optimistisch, dass man da zumindest einen gewissen Druck aufbauen kann, dass man sagen kann, naja, zeigt uns eure Adressen, zeigt uns doch eure Bitcoin, macht's Proof of Reserves zum Beispiel.
Ja, das hoffe ich doch, weil sonst müsstest du ja eigentlich auch dein Geschäft mehr oder weniger aufgeben, wenn du tatsächlich der Überzeugung bist, es ist eh wurscht, was man redet, es horcht einem niemand zu, dann das ist auch genau der Grund, warum wir diese Gespräche überhaupt führen. Ich könnte ja auch sagen, ich habe meine paar Bitcoins, ich habe meine Firmen und die funktionieren eh und jetzt lebe ich halt ein paar Jahre noch lustig dahin und rede über das gar nichts. Dann habe ich keinen Ärger, ich habe keine Feinde, ich habe keine Kritiker, ich habe gar nichts. Aber wir haben halt als Menschen diesen Drang, etwas dazu beizutragen, dass die Welt klüger wird. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns selbst auferlegt haben.
Ich bin eigentlich positiv erstaunt darüber, wie viel man dann doch bewegen kann durch das Reden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Bitcoin ein großer Teil dessen ist, dass wir zurückkehren auch, da reden wir dann auch über die Taxonomie, dass wir zurückkehren auch zu einer präziseren Sprache, ja, die auch einen direkten Bezug zu, du hast einmal gesagt, es gibt so etwas wie die Realität. Und Bitcoin als Ledger, als System ist eine Realität.
Natürlich.
Und je mehr Menschen sich auf diese Realität beziehen,
und die Realität wahrnehmen.
Genau, desto stärker wird sie. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir eine kleine Gruppe ganz überzeugter Bitcoiner und Bitcoinerinnen und Bitcoinler, wie du immer sagst, haben, die sich auf das beziehen und nicht verstehen, dass die große Masse der Menschen das noch nicht sehen will, dabei aber gerne übersehen, dass jeden Tag zwei neue Leute dazukommen. Ja. Und dass das irgendwann einmal ein positiver Schneeballeffekt wird sozusagen.
Und ich weise ihm immer darauf hin, es gibt Schlauere und weniger Schlaue. Und die Schlaueren sind halt meistens dort angesiedelt, wo mehr Kohle ist. Warum? Weil sie entweder für das Geld gerne ihre Dienste anbieten, ihre Schlauheit verkaufen, nicht? Also Schlauheitsverwertung ist ja auch ein gutes Geschäft. Und daher erwarte eben ich, dass als Erster mit diesen Tricks eben Notenbanken, Staaten operieren werden. Warum? Weil die das ja jetzt auch schon machen. Bitte, wenn zum Beispiel jetzt Europa einen Bond auflegt, darf die Notenbank von der deutschen Regierung den Bond ja gar nicht direkt kaufen. Was macht sie jetzt seit Jahren? Sie ruft an beim Larry Fink, sagt, kauft uns bitte, kauft es an. Wir kaufen's euch dann. Ein halbes Jahr, nach einem halben Jahr kommt, dann dürfen wir ihn von euch kaufen. Dann ist das auch Wasche mit Luft. Das ist genauso wie Bitcoins ohne Private Key. Grunde genommen. Weil der Private Key ist dann dein Urenkel, der diese Steuern dann abliefern darf, der zur Deckung dieses Bonds gedient
hat. Es bleibt aber die Frage, ob du bei der Formulierung dieser 12 Stufen, wenn du von den Notenbanken sprichst, möglicherweise übersehen hast, dass der Staat und die Notenbank auch nicht immer eines sind. Das haben wir auch besprochen bei Amerika, dass jetzt die Staaten, die Regierungen unabhängig von den Notenbanken anfangen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen.
Ja, aber ich gehe immer davon aus, dass die Notenbanken Komplizen des Staates sind. Ich glaube nicht, dass die also völlig konträre Gegner sind.
Nein, nicht konträre Gegner, aber...
Die sogenannte Unabhängigkeit, wenn man sie ernst nimmt, würde ja in bestimmten Punkten eine entschlossene Gegnerschaft unterstellen. Das habe ich noch nie beobachtet.
Die Unabhängigkeit ist auf Französisch gesagt Bullshit. Also die
ich habe es halt nur etwas abstrakter auszudrücken versucht.
Ich versuche ja immer sozusagen höflich zu bleiben, aber nichts ärgert mich mehr als dieses Unterwürfige gegenüber diesen depperten Notenbanken.
Also Notenbanken sind... Mich ärgert Unterwürfigkeit insgesamt.
Ja, aber
ich will mich auch der Welt nicht unterwerfen.
Aber bei Notenbanken ärgert mich besonders, weil da arbeiten zehntausende Menschen für mein Geld und die kriegen nichts auf die Reihe, weil es einfach die ganze Idee einer zentral gesteuerten Geldwirtschaft einfach nicht, es ist einfach bescheuert. Also wir haben das lange Zeit so organisiert, weil es keine bessere Alternative gab. Jetzt können wir das einfach den Computer regeln lassen.
Und vor allem, du kannst jetzt eben entscheiden, ob du deine Reservehaltung in Bitcoins machst und diesen ganzen von dir halt etwas weniger geschätzten Fiat-Währungen, die nimmst zwar, wenn du das kriegst, und gibst das aber möglichst gleich wieder aus.
Und das ist Freiheit.
Und das ist das, was ich meine, was sozusagen mein Leben so verbessert und erleichtert. Ich kann das alles nicht wirklich ernst nehmen. Das ist ein lustiges Game, aber da gibt's halt bessere wie, das habe ich zur Kenntnis. Wenn du Golf spielst, wirst du auch immer bessere Golfer treffen und trotzdem spielst gern Golf. Also warum? Man muss ja nicht das Golf aufgeben, nur weil es einen besseren gibt oder einen schlaueren gibt. Und ich kann ja an der Welt teilnehmen, solange ich Lust habe und solange es mein Körper macht. Und trotzdem das lustig und angenehm finden, grosso modo. Ich kann mich auch furchtbar darüber aufregen und kann schimpfen wie ein Rohrspatz, aber ich muss es doch nicht so tierisch ernst nehmen.
Es gibt immer
das einen... Das finde ich, da steckt eine tiefe Weisheit drin, dass wir immer sagen, tierisch ernst.
Das ist der Grund, warum ich... Also, ganz ehrlich gesagt, ich struggle oft damit, weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze und ich mache ein YouTube-Video und ich schaue in die Kamera und ich rede mit der Kamera und es ist nur der Nico erklärt den Leuten was. Und ich mache das gerne, weil das ist mein journalistischer Auftrag. Dann kommt das gut an. Dann hat das oft mehr Zuseher als ein eineinhalbstündiges Gespräch zwischen uns.
Das kann ich dir fast Gift haben.
Und viele Leute lernen was davon, weil sie von mir was lernen können. Und das ehrt mich wahnsinnig. Aber ich lerne nicht so viel, beziehungsweise maximal in der Recherche. Und jedes Mal, wenn ich mich hinsetze mit Leuten wie dir oder auch irgendjemandem anderen, weil jeder Mensch hat was zu bieten, was ich
Das
nicht
ist
weiß,
richtig.
lerne ich was dazu. Und ich merk eigentlich, wie wenig ich weiß und wie wenig ich mich selber ernst nehmen sollte. Und Bitcoin zieht solche Kapazunder an den Leuten, dass sozusagen die Fülle an Menschen, die mir was beibringen können, endet nie. Als ich den Podcast angefangen habe, haben viele gesagt, ja, was willst du machen? Jede Woche mit jemandem über Bitcoin reden? Das ist, da hast du ja nach 7 Wochen keine Leute mehr, ja? Jetzt habe ich 2 Folgen die Woche, ich könnte 3 Folgen die Woche bringen und hier immer noch Leute. Deswegen,
Ja, hast du das super zusammengefasst jetzt.
das ist gut, weil wir müssen auch wirklich zum Schluss kommen mit dieser Folge, lieber Peter. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber es war schon viel zu lange. Dankeschön. Lass uns doch in 2 Jahren nochmal die 12 Stufen durchgehen. Und schauen, wo wir dann stehen.
Ich werde mich bemühen, noch am Leben zu sein.
Mehr können wir nicht verlangen. Danke dir.